Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Mein Name ist Jan Budde. Wir haben den 6. April 1901. Und ich würde sagen, ja, willkommen zur Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich bin Professor Budde und wir gehen heute der Frage auf den Grund, wirkt Urs Fischer schwarze Magie und inwieweit beruht sie eigentlich auf Kinderarbeit? Sein Animagus ist eine Taube. Die Bundesliga fragt sich, welche Rolle spielte er in Bremen? Bei mir ist der Klatschkolumnist des Tagesmerkurs, Peter Groh.
Oh Gott, wo ziehst du das immer wieder her? Hallo.
Aus den schwachsinnigsten Toilettensitzungen, die ich habe, die ich dann in die Überlänge kriege. Und ja, für dich habe ich auch noch was. Es heißt Mainzer, nicht Mainzer. Zauberkunstass und Flugballexpertin Felicitas Budde.
Expecto kein Gegentorum.
So sieht es nämlich aus. Wie ist die Stimmung? Frohe Ostern noch übrigens.
Ah, frohe Ostern, auch an alle, die
ja,
uns
Jesus
zuhören.
Lebt. Frohe Ostern.
Mainz 05 lebt,
Mainz könnte man sagen. Mainz 05 ist wieder auferstanden, habe ich heute auch gesagt, in der DynaFSV-Folge.
Ja, Platz 9. Huch, da sind wir wieder, spielen doch wieder um Europa mit.
Ich habe schon heute Morgen gesagt, die ganzen Vereine in der oberen Tabellenhälfte haben sich so irgendwie da versammelt, drehen sich einmal um nach 3 Tagen. Huch, da steht ja Mainz 05 vor der Tür.
Ich erinnere mich, dass irgendwer, glaube ich, meinte vor so 5, 6 Wochen, FC Augsburg, die haben jetzt ja da 4, 5 Spiele in Folge gewonnen, die sind ja raus. Und jetzt stehen wir einfach wieder vor denen. Ne? Also es ist unglaublich, wie wir uns da, wie das ist wie in dieser Bo-Henriksen-Retter-Saison, wo du am Ende auch 13. wirst oder so. Und denkst,
oder 12. sogar.
Oder 12. Ja. Und denkst, am Ende sieht das halt in der Historie so aus, als wäre das eine easy-peasy-Saison gewesen. Und wir haben da bis zur letzten Sekunde in Wolfsburg gezittert. Und ich glaube, es ist schon wieder so eine Saison, wo am Ende alle sagen, pff, ja locker.
Und verrückt ist zum Beispiel, weil wir haben uns unter der Woche mit der Recherche-Unit mal so ein bisschen angeguckt, was bräuchte denn man so an Punkten noch, um in der Liga zu bleiben? Wie sieht das historisch aus? Und dann zum Beispiel diese Saison mit Sandro Schwarz auf Platz 15. 37 Punkte. Das ist eigentlich eine sehr gute Saison gewesen für einen 15. Platz. Und die ließ sich dann auf einmal komplett beschissen, obwohl sie es gar nicht war vom Punkteschnitt her.
Aber der ist bei Mainz 05 ja gefühlt immer so. Das ganze Drama, was unter der Saison los war, das wird einfach in einem völlig egalen Tabellenplatz abgeschlossen und am Ende ist Mainz 05 halt da, wo es immer ist. So.
Ich überlege oder ich denke immer noch dran zurück, wie ich im Januar bibbernd und total krank mich hochgeschleppt habe zu diesem Spiel gegen Heidenheim. Ich glaube, es war der 2. Saisonsieg am Ende und das war wirklich mit Mühe und Not erkämpft. Und wenn mir da einer gesagt hätte, wir stehen jetzt da, wo wir stehen, mit all dem Wissen, dass Mainz 05 Wunderrettung kann, hätte ich wirklich gesagt, mach einen Kopf zu. Geh mir nicht auf die Nerven, weil das wird nicht eintreten. Und es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und das noch mit Conference League dazwischen.
Ich frage mich ja so ein klein wenig, das ist ja natürlich jetzt das Mysterium, das jetzt so durch TikTok und Co. geistert. Urs Fischer, ah, der Magier, da ist er wieder. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, stopp mal kurz, Urs Fischer in Ehren, Mainz 05 gelingt das jetzt zum 3. Mal. Und ich fand auch das Meme Weltklasse vom Mainzer überall, wenn der Mainzer hört, Rückrunde, und die Gänsehaut beginnt. Wir sind das ja gewöhnt. Wir haben doch früher schon immer die Witze gemacht, Mainz 0,5. Also entweder spielen wir keine Heimspiele mit und nur die Auswärtsspiele gewinnen wir. Oder wir spielen einfach die Hinrunde nicht mit, dafür die Rückrunde. Das kannten wir ja schon alles. Ich bin ja fast der Überzeugung, Mainz 05 ist ein Verein, der es Trainern erlaubt, zu Magiern zu werden. Also wir sind so ein bisschen Hogwarts für Fußball-Bundesliga.
Sehr steile These. Und ich hätte im Übrigen auch nichts dagegen, wenn wir einfach mal eine stinknormale Saison spielen würden, wo man nicht im November denkt, oh Gott, mein ganzer Verein bricht auseinander.
Und kurz vor Ende kommt Albus Dumbledore. 200 Punkte für Mainz 05. Herzlichen Glückwunsch zur Conference League.
Sie haben den Hauspokal.
Es ist so random. Diese Jahre sind so random. Ich halte so Saisons, halte ich jetzt nicht die nächsten 10 Jahre noch aus, wenn das immer wieder so weitergeht.
Nee, also ich wollte auch sagen, ich bin bei der Hogwarts-Analogie dabei, wenn wir nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste sind und jedes Jahr einen neuen Lehrer brauchen, dann wäre ich nicht dabei.
Boah, der war gut.
Ich habe Harry Potter nie gelesen oder gesehen. Ich kann nichts dazu sagen.
Fliegt einfach an
ich
dir vorbei.
Ich kann nichts dazu sagen. Es tut mir so leid.
Komm mit, hak dich unter.
Ja,
wir zeigen dir das Zauberwunderland.
Du bist ein Mainzer, Harry.
Ich krieg so viel Hate dafür, wenn ich das sage. Ich kann damit nichts anfangen. Obwohl
bitte
das
was?
Null Fantasy, da kannst du mich mit jagen.
Okay.
Gesichter grad, diese enttäuschten Gesichter gerade.
Nein, ich habe gerade überlegt, wie arm meine Welt wäre, wenn ich nicht so viele Fandoms hätte, in die ich mich reinflüchten könnte. Und dann bin ich kurz leise geworden.
Ja, ich beschäftige mich einfach zu viel mit Mainz 05. Da ist kein Raum mehr für Fantasie.
Das ist das einzige Fandom.
Was genau. ist dein Fandom? So jetzt mal Literaturvorlage.
Also ich kann mich noch ein bisschen mit so Star Wars, aber auch nur mit diesen ganz alten Teilen, also diese 80er, 70er, 80er Filme, alles ab Episode 1 ist mir auch zu modernes Gedöns.
Herr der Ringe?
Minus 1000. Ganze Tolkien-Kram ist für mich, also ist für mich genauso wie die, nee. Wie die Heilige Bibel.
Also die Rückkehr des Königs wäre jetzt auch nichts. Okay.
Kann ich auch nicht. Tut mir leid, ich bin da wirklich ganz, ich gucke auch immer nur so Dokus oder Filme, die auf Waren begeben.
Du guckst so Dokus?
Nein, ich gucke solche Dokus, ja. Den hast du gut verwertet. Nein, ich kann damit nichts anfangen mit Fantasy.
Das ist völlig in Ordnung, weil wir sind ja bei Mainz zu finden.
Danke, ja.
Ich finde, das ist schon ein bisschen Fantasy, was wir hier sehen.
Also
2002, wer Mainz 05 Fan ist und nicht an Fantasy und Wunder glaubt.
Ja. Habe ich ja gesagt. Also das ist ja, das habe ich in unserer Live-Show kurz im Winter gesagt. Das ist einfach an wirklich, das ist, also so gläubig kann man nicht sein, dass man immer wieder dran glaubt, man zieht den Karren im Winter noch aus dem Dreck. Aber scheinbar, wir haben ja auch gehört hier, Frankfurt braucht die Wunder, also irgendwas ist hier im Wasser.
Ich würde sagen, Papst Leo ist kurz davor, nach Mainz zu pilgern und den Ort zu segnen, die Mewe-Arena zu weihen und zur Fußballkathedrale von Deutschland zu ernennen.
Heilige Stuhl, ne? Sag ich nur.
Absolut.
Stichwort Mainz, ne?
Das wäre, wo wir gerade dabei sind, ich habe lange keinen Kardinal mehr im Stadion gesehen oder irgendwas dergleichen gehört.
Wir haben auch gar keinen, oder?
Nein.
Wir haben einen Bischof, ist mir wurscht, aber dann nimm halt den.
Guck mal hier.
Erstmal haben wir St. Urs und der bringt die Punkte.
Genau, so. Der heilige St. Urs.
Aber das war ja früher mal so, weißt du?
Das stimmt, Kardinal Lehmann war sehr gern gesehener Gast. Bei meinem ersten Bruchweg-Stadionbesuch 2002 ist Kardinal Lehmann gegen Dimo Wache im Elfmeterschießen in der Halbzeitpause eines Testspiels gegen Kaiserslautern angetreten und auf dem Rücken gelandet, weil er ausgerutscht ist im matschigen Boden und lag da wie ein Maikäfer. Sehr sympathisch. Ja, weiß ich noch. Weiß ich noch.
Weißt du, das liest man in keiner Vereinschronik irgendwie.
Nein, das wirklich nicht.
Ja, und das gehört aber dazu. Das ist Mainz 05, wo die Obrigkeit sich auch mal auf die Fresse legt.
Genau, Niederknie sozusagen vor dem Fußballgott.
Dimo Wache.
Dimo Wache, genau. Ich meinte an sich, aber genau, vor Dimo Wache.
Auf jeden Fall hätte die katholische Kirche gerne so viele Auswärtsfahrer wie Mainz 05.
Ja, ich glaube, die kommen ungefähr auf die gleiche Anzahl. So.
Ja, 4.500 bis 6.000 in den Dom rein. Also wenn Marktfrühstück davor ist, vielleicht, aber sonst
man muss
eher
etwas
nicht
locken, ja, das stimmt.
Freier Schobbe? Gesegneter Schobbe?
Messwein, ja, wäre eine Option.
Ja. Gilt das noch als Messwein mit Sprudel?
Ja.
Wird ja immer verdünnt. Manche machen mehr, manche weniger, aber.
Also, ich meine, Jesus hat ja Wasser zu Wein gemacht, von daher.
Vielleicht war es Mischgetränk. Ist das einfach Prozess? Nur ein bisschen ungerade übersetzt worden.
Ja, genau, das könnte auch sein, ne? Ja,
eigentlich war es Schobbe, nicht Wasser zu Wein.
Ja. Könnte sein, ist lange her.
Wäre eine Möglichkeit. Aber es waren wirklich viele da. Ich glaube, nicht ganz so viele wie letztes Jahr. Da waren es ja roundabout, manche munkeln, 10.000. Mhm. Jetzt ist man sich nicht sicher, ob es die Hälfte oder knapp drüber war. Es wirkte aber voll.
War es auch. Das kann ich bestätigen. Ich war einer von 80 Millionen. Einer von 6.000 oder wie viele es dann auch am Ende waren. Es war wirklich sehr voll. Was auch daran lag, dass die TSG Hoffenheim ein Osterangebot hatte für Vereine, egal aus welcher Ecke Deutschlands sie kamen. Und ich glaube, dann hast du, wenn du mit 10 Leuten angereist bist als nachgewiesener Verein, hast du ein Ticket, egal wo im Stadion, für 10er bekommen. Was, wie ich dann auch erfahren habe, sehr, sehr viele Leute genutzt haben. Unter anderem Moritz oder wie du ihn nennst, Martin von den Rot-Weiß-Schwenkern. Aber ich stand natürlich im Gästeblock, wo ich hingehöre.
Und hast ordentlich mitsupportet.
Ich war gestern total heiser noch, wirklich. Und das kommt nicht so oft bei mir vor.
Und hast einen Ohrwurm.
Und ich habe einen Ohrwurm natürlich von diesem fantastischen, egal ob Straßburg, Basel oder Köln, Song, den ich großartig finde auf Right Side Fred, You're My Mate.
Ich finde es total geil. Ich habe mich in diesen Song in Leverkusen verliebt, auswärts.
Ja.
Da hat er mir total Spaß gemacht. Und ich muss mal was sagen, es sind ja jetzt so ein paar neue Lieder dazugekommen. Und mit dem Und aus tausend Kehlen ich komme damit, es tut mir leid, ich werde mit dem Song nicht warm. Ich habe aber das Gefühl, dass ich damit auch nicht ganz alleine bin. Und ich glaube, es liegt daran, dass das eher so ein molliger Also nicht Moll, also du weißt
nicht so eine,
so, ja, ja.
Nicht also, so eine schmissige Veranstaltung.
Genau, es ist halt eher molllastig, also ja. nicht so fröhlich. Und deswegen ist es manchmal in so schwungvollen Momenten oder wenn es nach vorne geht, ist das etwas, was eher den Vibe für mich abwirkt, auch wenn das absolut seinen Effekt haben kann. Mhm. Aber ich finde es vom Timing her manchmal nicht ganz so geil und deswegen habe ich mich bisher schwer getan, mich mit damit anzufreunden. Umso mehr schallert dieses Ding mir durch den Gehörgang. Und wenn das einmal drin ist, kommt es nicht mehr raus. Übrigens dicht gefolgt von dem bosnischen WM-Song, den ich auch nicht mehr aus meinem Gehörgang rausbekomme. Also auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das. Und in meinem Gehirn ist absolute Fußballparty.
Ich habe gerade schon erzählt, ich habe heute in der Deiner FSV-Folge noch ein Rolf Zukowski-Osterlied eingebaut. Und davon habe ich auch noch den ganzen Tag einen Ohrwurm gehabt.
Welches?
Ja, jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr, wo ich ihn brauche.
Also.
Ja, aber ich habe die ganze Mittagspause durchgesummt und alle Kollegen genervt damit heute.
Ich bin jetzt wieder unter 1000 Kehlen, der klingt dein Lied.
Das ist trotzdem ein Ohrwurm, ne? Also verstehe mich nicht falsch, aber ich meine nur den Vibe.
Ich bin da bei dir, ich bin da auch noch nicht so ganz, ganz warm mit geworden. Aber diesmal habe ich es mitgeschmettert in Sinsheim. Sagt man jetzt eigentlich in Hoffenheim oder in Sinsheim, weil eigentlich ist es in Sinsheim, aber weiß dann
hier. Bei der TSG.
Ja, so irgendwie, ne? Ich muss mal eine Sache sagen und die haben schon 1000 Leute vor mir gesagt, aber es ist so erschreckend, wie egal den Leuten dort dieser Verein ist. Also wirklich,
ja.
Da ist niemand, der sich allen Ernstes für diesen Verein interessiert bei der TSG. Da war ich echt nochmal schockiert. Also da erlebe ich selbst in Wolfsburg gerade mehr Anteilnahme und das will echt was heißen.
Naja, anders kannst du dir auch nicht erklären, warum Christian Ilzer ja noch Trainer dort ist, nach seinem Dildo-Fiasko, oder wie ich ihn nur noch rufe, den Dildo-Trainer. Für alle, die das in den vergangenen, ich glaube anderthalb Jahren nicht mitbekommen haben, als Hoffenheim im Abstiegskampf war, hat er einen Männlichkeitstrank angerührt, à la Miracovix vielleicht eher, und zwar mit Hilfe eines übergroßen Dildos und mit Chilischoten. Für die Schärfe im Spiel und für die Manneskraft, die man mitbringen muss. Und als er dann daraufhin medial damit konfrontiert worden ist, hat er auch noch stolz das Video gezeigt in der Presserunde. Und ich fand das irgendwie, sagen wir mal so, ich fände das eine sehr spannende From Coach to Coach Folge.
Ja, für unseren Freund Taisinho.
Ich wollte das mal rüberwerfen an unseren Freund Dominik Theis. Ja, das fände ich mal eine spannende Folge. Ja, aber ich sag mal so, die TSG nur mit einem Sieg aus den vergangenen 5 Spielen und einer 0-5 Klatsche gegen Leipzig im Gepäck. Ich würde sagen, es ist bald wieder Zeit für den Hartgummimörser bei denen. Die Arrabbiata-Keule, die lange Gewürzmühle, die scharfe Motivationsschleuder.
Ich kenne niemanden, der sich so in sowas reinsteigert wie du. Großartig.
Aber dann darf dir keine Steilvorlagen geben.
Ja, ja. Und ich habe auch das Gefühl, ab sofort ist alles zweideutig in dieser Folge.
Nein, das kriegen wir unterbunden.
Das kriegen wir auch so hin.
Okay, guck mal, ganz unterschiedliche Zielsetzungen, hast du gemerkt? Der eine so, das kriegen wir auch so hin, der andere, nee, das kriegen wir abgebunden.
Ich brauche den Ilzer nicht dafür.
Nee, das ist richtig, aber dafür läuft es bei uns rund und wir müssen nicht fürchten, dass Urs Fischer demnächst die Hartgummikeule auspackt. Denn nicht nur bei den Herren läuft es sehr, sehr gut, sondern die Frauen haben gerade eine 5-Spiele-Siegesserie, gerade noch Borussia Mönchengladbach 3-1 weggefiedelt. Das liest sich schon sehr, sehr gut. Und die Männer haben 3 Bundesligaspiele in Folge gewonnen, sind also seit 6 Bundesligaspielen am Stück ungeschlagen. Und wenn man sich die Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend anguckt, dann hat man 4 Spiele in Serie gewonnen und ist sogar seit 8 Spielen ungeschlagen. Und das ist mal eine richtige Hausnummer.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es mit mir war oder in der Folge ohne mich. Also auf jeden Fall war es hier Thema, diese Unentschieden in Leverkusen und gegen Stuttgart.
Also Unentschieden Leverkusen-Stuttgart war mit Johnny.
War mit Johnny, ne? Genau, okay, ja. Dann habe ich es nur gehört und nicht selber mitgesprochen, das weiß ich nicht mehr.
Aber ich finde das sehr süß, dass du so drin bist.
Ist schön, gell? Weil ich mache mir da ganz viele Gedanken drüber. Und damals war ja der Tenor so ein bisschen, oh, da werden wir uns noch richtig drüber ärgern, dass wir den Sieg in Leverkusen gegen Stuttgart, dass wir die liegen gelassen haben. Diese 6 Punkte, die werden uns noch richtig fehlen. Und jetzt, das ist ja immer das Schöne an Unentschieden.
Ja, wir wären jetzt vor der Eintracht.
Ja, gut. Ja, aber weißt du, so jetzt immer im auf Abstiegskampf bezogen. Und das Schöne an Unentschieden ist ja immer, erst mit dem ersten Sieg oder der ersten Niederlage danach weißt du eigentlich, wie viel die wert waren.
Genau.
Und jetzt mit 3 Siegen in Folge kannst du natürlich sagen, boah, oh, guck mal da. Weil ganz ehrlich, also andere Mannschaften wären auch froh, wenn sie gegen Stuttgart oder gegen Leverkusen überhaupt irgendwie einen Punkt mitgenommen hätten oder nicht geschlachtet worden wären.
Du sagst da was sehr, sehr Wahres, weil gegen Leverkusen war ja der Tenor, jetzt sitzen sie zum ersten Mal in der Kabine und ärgern sich über ein Unentschieden. Mhm. Übrigens haben sie sich zu Recht geärgert. Das muss man einfach nochmal sagen. Ja, gegen Stuttgart auch zu Recht. Man kann auch nochmal über die Bayern sprechen, aber ich meine jetzt mal in dieser Entwicklung. Mhm. Und wenn du das jetzt rückblickend betrachtest, muss man einfach sagen, das ist schlüssig. Und dementsprechend verwundert es eigentlich nicht, wo Mainz 05 jetzt gerade eben wieder steht. Und ich finde es schön zu sehen, dass diese Entwicklung gerade sehr steil verläuft. Bin mir aber auch bewusst, das kann noch den ein oder anderen Dip geben. Du hast Augsburg angesprochen, die haben mit Basics sich da unten rausgearbeitet unter Manuel Baum. Fupp, relativ steil nach oben. Und jetzt sind sie auf einmal wieder hinter uns. Also diese Bundesliga-Saison, ich sag mal, bis uns, ich würde uns mal mit reinnehmen, alle noch irgendwie gefühlt bis Platz 9, alle im Abstiegskampf. Wenn die Eintracht sich sehr anstrengt und Riera noch mehr Wunder möchte, dann greift Johnny Burkhardt vielleicht auch nochmal in den Abstiegskampf ein. Aber ansonsten, also bis Platz 9 kannst du wirklich sagen, also da darf sich keiner zu sicher fühlen.
Glaube ich auf jeden Fall auch. Das ist noch eine sehr heiße Geschichte. Man sieht natürlich, also es geht um den Relegationsplatz, denke ich, weil das war jetzt eine 3-1-Führung in Leverkusen, war für Wolfsburg jetzt die Chance, da nochmal wirklich den Turnaround zu schaffen. Ich glaube, das war's jetzt. Das war jetzt einer zu viel für die. Also die zähle ich da fast schon als Absteiger. Heidenheim, so leid es mir auch tut, weil sympathisch, aber da geht gar nichts. Das wird nicht mehr klappen, sagen sie auch selber, glaube ich, recht offen. Ja, und jetzt ist die Frage, wer muss in die Relegation? Und naja, also aus der Erfahrung der letzten Jahre raus, egal wer es wird, er wird sich irgendwie retten. Das tut mir jetzt schon ein bisschen
leid. Ja, auf der anderen Seite, in der zweiten Liga ist ja auch saueng oben die ersten 5 Plätze. Also je nachdem, wer da in die Relegation muss, vielleicht erlebt man da auch nochmal ein Wunder.
Ey, Elversberg, also mal kurz, Investorenverein, bliblablub, aber trotzdem, die haben ja quasi alles verkauft, was sie hatten.
Inklusive Trainer.
Inklusive Sportchef Trainer. Jetzt, ne? Und kommen mit einem komplett neu sanierten Verein und spielen direkt nochmal tendenziell und den Aufstieg. Das also jetzt nur mal aus sportlicher Perspektive.
Ja, und sie geben jetzt nicht 15 Millionen Euro im Sommer aus, sondern sie holen da wirklich also Leute, die auch in ihrer Range sind. Ne?
Also die machen jetzt nicht einen auf RB Leipzig in der zweiten Liga.
Oder Hoffenheim früher tatsächlich, ne? als sie damals durchmarschiert sind.
Als Leipzig nicht aufgestiegen ist, ich glaube nochmal 25 Millionen in der Saison investiert, um dann aufsteigen zu können in die Bundesliga. Darüber reden wir hier nicht.
Genau, das ist wirklich, das muss man einmal sagen, gute Arbeit. Hab trotzdem keinen Bock, da nächstes Jahr hinzufahren. Ich war schon mal da im Pokal.
Peter, wir alle.
Wir alle. Obwohl es natürlich schön nah wäre, muss man mal sagen.
Also ist auch eine gute Fahrt.
Also das nächste Stadion, das man dann mal probieren kann, zum Heimspiel zu ernennen, um dann wieder zu merken, es läuft einfach nicht, wenn wir das tun.
Wobei, das erledigen ja auch die Mainz 05 Saarland-Fanclubs, wenn Elversberg mitkommen sollte.
Aber es wäre schön. Also nur von der Nähe. Also Hoffenheim ist ja nah, Frankfurt ist nah, Elversberg wäre dann nah. Also das wäre jetzt mal nicht negativ.
Spießen-Elver?
Reisekosten oder was meinst du?
Nein, das heißt die Gemeinde heißt Spießen-Elversberg. Ja. Genauso, und jetzt kommt absolutes Nerdwissen, das keiner braucht und nachdem keiner gefragt hat, ich sage es trotzdem. Aue, Erzgebirge Aue, heißt eigentlich gar nicht Aue, sondern Aue-Bad Schlema.
Aua. Das ist tatsächlich Nerdwissen.
Das ist Nerdwissen.
Da ist die Enzyklopädie wieder.
Ja.
Und hat einer sagen, wir wären kein Bildungspodcast.
Ja.
So, und jetzt kümmern wir uns um die Bildung, was auf dem Platz geschieht. Sie melden sich, Frau Bude, was ist
ich
los?
Ich hätte noch was dazu zu sagen.
Zu Auen. Zu
Aue Bad Schlema.
Nee, da jetzt unser schönes Aue. Also, ich finde es ganz interessant, dass die Vorzeichen vor dem Spiel gegen Frankfurt und Hoffenheim eigentlich so ähnlich waren. Weil auch Frankfurt ganz klar war, die kommen, die treffen auf uns als Gegner. Wir müssen punkten, um uns wirklich aktiv aus dem Abschiedskampf rauszuarbeiten. Gleichzeitig ist es ein Gegner, der sich viel versprochen hat von der Saison oder auch viel erreicht hat. So wie Hoffenheim, die sagen, ne, wir hätten Champions League theoretisch in Reichweite. Und dann aber gerade aus einer Serie kommt, die eigentlich gar nicht so gut läuft. Und wie bei Frankfurt, wo dann auf einmal ne, die Wunder auftauchen. Das ist ja, Frankfurt hat ja nie eine Chance. Ist das gegen Hoffenheim jetzt auch passiert? Wir haben gegen keinen anderen Bundesligisten so viele Siege. Wir haben 16 Siege gegen Hoffenheim gefeiert in 34 Spielen und 61 Tore geschossen. Und wenn man sich das vor dem Spiel angeguckt hätte, wäre wahrscheinlich die Frage gar nicht so gewesen, ob man das Spiel nach Hause fährt, weil das liegt uns ja scheinbar, so wie Frankfurt uns ja zu Hause scheinbar liegt. Also ist immer wieder überraschend.
Ich stimme dir dazu und ich finde es verwunderlich, wenn man so Experten hört oder auch Leute in Hoffenheim, Offizielle, die die ganze Zeit davon reden, oh, Champions League, oh, sie spielen um die Champions League. Und dann guckst du dir an, wo wir mit Henriksen gestanden haben und zwar konstant auf Platz 3. Da ist Hoffenheim bei weitem nicht. Sie sind auf Platz 5 und man redet aktiv von der Champions League. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird herbeigeredet, diese Stärke. Also da scheint der Zaubertrank von Christian Ilzer zumindest in der Hinsicht funktioniert zu haben.
Aber da denke ich mir immer, who cares? Also ist ja auch keine geile
Sie
Geschichte.
Sie haben sich's groß geredet.
Ja, aber jetzt siehst du.
Das müssen wir unterbinden.
Sofort dazwischen gehen. Ja. Nee, aber ich denke mir, ist ja auch keine super geile Geschichte. Wow, Hoffenheim der Champions League, sie waren da auch schon mal. Ich glaube, es liegt tatsächlich ein bisschen an den finanziellen Möglichkeiten, die der Verein hat. Plus, du hast dann halt Spieler wie Kramaric.
Absolut, ja.
Bei dem keiner weiß, warum der eigentlich seit über 10 Jahren da spielt. Die haben den Aslani, die haben so ein bisschen Hot Shit, die haben Oliver Baumann, Nationaltorwart, ne?
Hot Shit?
Hot Shit. Heiße Scheiß, kann man das so übersetzen? Ich meine.
Scharf hätte ich
jetzt. Ich habe jetzt mal frei übersetzt. Also ich glaube, dass man deswegen da so ein bisschen eher dabei ist, Hoffenheim dann in die Champions League zu quatschen, aber da werden sie nicht, glaube ich, nicht landen.
Auch gerade im Vergleich mit Stuttgart und Co. nicht. Man kann ja einfach mal sagen, sportlich ist die Entwicklung von massiver Abstiegskampf jetzt da oben. Das darf man einfach mal anerkennen, genau. Macht den Verein jetzt für mich nicht besser oder attraktiver und die Menschen, die da arbeiten, unter Umständen auch nicht sympathischer, aber einfach mal in der sportlichen Perspektive gute Arbeit, was das angeht. Ne? Ja. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal sportlich an, wie gearbeitet wurde in diesem Spiel und ich werfe einen kleinen Thementrainer ein, wir füllen nochmal das Wasserglas nach und dann sage ich bis gleich.
Das muss allen auch klar sein, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier.
Dass wir jede Promille brauchen. Dass wir jede Promille brauchen.
Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Bier, Bier, Schale, Schale. Schale Bier.
Es ist Mathe.
Hatte ich gesagt, wir füllen Wasser nach. Oh, konträr. Es war Contro.
Jetzt habe ich wieder Durst irgendwie.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht mal kleiner Blick hinter die Kulissen. Der Peter kam zu spät und hat uns dafür Eis mitgebracht. Und ich habe das Gefühl, ich werde von Eis durstig.
Entzieht Zucker nicht auch Wasser?
Bestimmt, aber ich finde, du kannst öfter zu spät kommen.
Ja.
Ich bringe dir jetzt möchte gerne noch meine Lieblingssorten aufschreiben und dann.
Hattest du Zitrone?
Ich hatte Zitrone.
Wie war Zitrone?
Sauer. Also, gut.
Das, was man erwartet.
Also, ich bin halt nicht so der Fruchteismensch. Ich bin halt so Cookies, Tiramisu, Snickers.
Ich hatte Tiramisu. Ich habe das Eis ganz geschickt so ausgegeben, dass es bei mir bleibt.
Also ich habe mich über mein Stracciatella-Eis sehr gefreut.
Ja, gell? Stracciatella mag ich auch. Ich bin nämlich genau wie du, ich mag auch kein Fruchteis. Ich mag so die mastigen,
genau.
Bueno oder sonst was.
Die mollige.
Die molligen Eis.
Öfter mal was Neues, das gilt übrigens nicht für Urs Fischer und seine Startelf. Um die Überleitung anzubringen, das vierte Mal in Folge dieselbe Elf. Spielt mit derselben Elf wie letztes Mal. Dieselbe Elf nochmal? Okay, dieselbe Elf nochmal. Ich würde sagen, funktioniert.
Ich mache jetzt mal ganz kurz meinen Take dazu. Never change a winning team.
Ja, ich denke, das ist das, was Urs Fischer damit auch eigentlich durchsetzt. Ich musste so lachen. Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern, auch bei meinen Großeltern. Meine Großeltern sind auch mainzifiziert. Und sogar meine Oma weiß, dass Urs Fischer unser Trainer ist. Aber sie kriegt den Namen nicht immer hin. Dann sagt sie immer, das ist der Sandmann von Mainz. Jedes ist ein Staubkorn, das sie zum Einschlafen bringt. Und so ist es auch mit der Startelf. Du musst eigentlich gar nicht mehr richtig gucken. Aber ich meine, es gibt ja immer noch Mittel und Wege, wie unser Gegner aufgezeigt hat, wie wir dann doch vor der Halbzeit schon wechseln müssen.
Genau, das wollte ich sagen.
Dass da so ein bisschen was reinkommt.
Harm Osmers dachte sich, dieselbe Elf nochmal, nicht mit mir. Ich hätte gern mal ein bisschen Farbe im Spiel. Und lasst uns gerade drüber sprechen. Ich würde sagen, der gute Harm Osmers.
Was ist Harm für ein Name überhaupt?
Klingt nach, wenn du es Englisch übersetzt, Domino Harm, gefährlich. Aber um dann im Englischen zu bleiben, der Mann ist hart biased. Also der Mann ist wirklich schwer beeinflusst, glaube ich. Er hat Dominic Kohr auf dem Spielzettel gesehen und sich gedacht, die dumme Sau kriege ich. Weil anders kannst du mir nicht erklären, wie du in der Situation Domecor so früh im Spiel, bei einem Spiel, wo du weißt, dass es intensiv wird, eine gelbe Karte geben kannst. Und was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben in dieser Situation, diese Situation war ein potenzieller Einwurf für Hoffenheim und Domecor ist über den einwerfenden Spieler quasi gefallen, als der den Ball noch aufgehoben hat und hat damit quasi in Anführungszeichen aus Sicht des Schiedsrichters das Spiel verzögert und hat dafür eine Karte gekriegt. Was jetzt viele nicht auf dem Schirm haben werden, ist, dass Ilzer sehr, sehr schnell geschaltet hat und der Ball ging ins Aus und er spielte ihm direkt One-Touch seinem Spieler in die Hände. Und Domecor drehte um und dachte, der Spieler wäre von der Seitenlinie weggegangen, um sich den Ball zu holen. Aber Ilzer hatte ihm den Ball schon in die Hand gespielt. Es war einfach clever gemacht von Hoffenheim. Ich glaube nicht, dass sie eine gelbe Karte intendiert hatten. Aber du kannst da beim besten Willen in der Situation keine gelbe Karte geben. Vor allen Dingen, wenn du es dann übers Spiel weiter betrachtest, wie oft Hoffenheim Freistöße verlangsamt hat, bewusst vor Daniel Batz reingelaufen ist. Wenn du diese Linie fahren willst, dann wird es kleinteilig, aber dann gib auch jedem konsequent gelb. Ich glaube, ihm ist dann hinterher auch selbst aufgefallen, deswegen hat er auch Gnade vor Recht ergehen lassen, dass das vielleicht ein bisschen dämlich gewesen ist.
Ja, in dem Moment, wo Domecor dafür Geld bekommt und dann, wir haben das Spiel ja nicht live in Hoffenheim verfolgt, sondern uns den Kommentator von Sky dazu angehört und dann wieder diese Diskussion aufgemacht wird, ne, Domecor und seine Rekorde und was weiß ich. Und ich mir so, hast du dir gerade angeguckt, wofür der Geld bekommen hat? Das war absolut lächerlich, aber es war auch in dem Moment klar, da geht Hoffenheim rein, da setzen sie drauf. Das Spiel spielen sie jetzt mit, wenn Domecor für so eine Situation Geld bekommt, dann kann man ja nochmal aufzeigen, was das für ein Rüpel ist.
Und das probieren halt andere Vereine systematisch. Egal, ob es der HSV gewesen ist bei
uns.
Kam
mir auch gerade in den Sinn, ja.
Stuttgart hat das auch systematisch probiert. Und da ist der DFB gefordert zu sagen, oh, Leute, wir dürfen das nicht einreißen lassen. Und auch der Verein ist gefordert, da im Hintergrund mit den JournalistInnen zu sprechen und nicht darauf zu vertrauen, oh, das wird sie von alleine regeln. Weil das tut es nicht und wir haben streng genommen ein Wettbewerbsnachteil dadurch. Domecor könnte wieder schneller gesperrt werden als andere mit dann einer 10 gelben Kartensperre. Jetzt hat er seine 7. bekommen. Dass Podolski das super macht und wir uns alle freuen, den Bub zu sehen, ist eine andere Geschichte. Du hast einen Wechsel weniger im Spiel. Du hast einfach Nachteile dadurch. Und das darf einfach nicht einreißen. Und da muss der DFB jetzt ein bisschen auf Hab-8-Stellung gehen. Das reißt ein.
Ich sehe da jetzt nicht ganz die große Chorverschwörung im Anmarsch. Ich weiß aber, was du meinst. Also wenn jemand so im Fokus ist medial, gerade halt auch wegen der gelben Karten, dass man dann vielleicht auch unterbewusst schneller dabei ist, so einem Gelb zu geben, nicht mehr so genau hinzugucken und zu sagen, ja, Chor war beteiligt, dann ne, weiß ich ja eh schon, was passiert ist. Das glaube ich schon, ja, da bin ich schon bei dir. Ich hätte eine ganz andere Perspektive aus dem Fanblog mit Fahnen davor. Ich dachte, Philipp Wehn hat gelb gesehen, habe ich gewundert, warum Domecor ausgewechselt wird. Der stand da irgendwie auch so in der Nähe. Und ich dachte, denn der Wehn jetzt da gelb gesehen, was ist denn das schon wieder? Und erst als dann Chor, ich glaube, der 37. oder so vom Platz ist für oder Podolski für ihn kam, habe ich dann gecheckt, Moment, ich gucke nochmal schnell im Ticker nach. Ach so, der hat gelb gesehen, ja.
Und Podolski entwickelt sich immer mehr zum Mensa-Grätschen-Gott. Also auch in dem Spiel wieder zwei Bomben-Grätschen. Eine einen Torschuss verhindert und die andere einen Konter abgebunden. Also ich würde sagen, Niki Tauer macht seinen Einfluss immer noch geltend.
Ich wollte gerade sagen, verdammt. Ja, ich wollte gerade den Niklas Tauer-Grätschen-Award hier ausrufen, aber ja, es ist einfach die Grätsche der Mainzer 5-Historie.
Das finde ich doch eigentlich schön, wenn wir so ein der Pokal kommt zurück.
Ja.
Und jetzt vergeben wir noch darüber hinaus Orden. Einmal die Domecor-Gedächtnisgrätsche oder die Niki Tauer-Plakette für die beste Grätsche.
Das müssen wir eigentlich machen.
Ich wollte gerade sagen, ich schreibe mir das gedanklich auf die To-Do-Liste für unsere Live-Show am 29. Mai im Kurz. Dann ist die Saison ja vorbei. Und dann können wir so ein bisschen Plaketten verteilen. So ein bisschen die Award-Season.
Wie war das nochmal? Ist das der Tag nach dem Conference-League-Finale?
Das ist der Freitag.
Der Freitag danach. Und das ist am Mittwoch das Conference-League-Finale.
Genau.
Was ja total Sinn macht, weil alle Conference-League-Spiele sind donnerstags.
Ja.
Bis aufs Finale. Okay.
So. Also wir könnten dann auch alle gemeinsam feiern eventuell. Und es gibt bereits Tickets zu kaufen. nicht jetzt fürs Finale, meine ich, sondern für den 29.
Da kann man sich aber auch schon für bewerben bei der UEFA.
Wirklich?
Für Tickets. Ja. Ich hab's schon gemacht.
Und gut, das muss ich auch machen. Man kann auch schon ein Hotelzimmer reservieren, was eventuell auch schon
ich werde nicht
hat.
Schlafen, so oder so. Entweder, weil ich mit Heulen beschäftigt bin oder weil ich mich durch die Leipziger Gastro-Szene...
Das stimmt eigentlich. Wofür braucht man ein Bett, wenn man eh nicht schlafen will?
Ja, ganz ehrlich. Ich hab das nicht vor.
Sehr clever.
Und ich muss ja eh noch zum Friseur.
Alle zelten am Rheinufer, um dann am 29. bei uns in die Live-Show reinzufahren.
Am Rheinufer?
Ich kann sagen, wo in Leipzig fließt denn der Rhein?
Wenn wir wieder hier sind.
Ja, aber hier habe ich ja ein Bett.
Ich sagen, hier brauche ich kein Hotelzimmer.
Ich dachte, wir ziehen das dann auch konsequent durch. Jetzt ehrlich, Leute. Also jetzt enttäuscht ihr mich.
Ja, also wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich weiß eh nicht, ob man die Partys, die man plant, sind eh meistens nicht so gut.
Eben. Also, spontan. Aber man kann sich, glaube ich,
Campiones campen, Leute.
Fest so in den Kalender eintragen, den 29. Mai. Und dann nehme ich das aber wirklich mit den Plaketten. Das nehme ich mit. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn,
ja, find ich gut.
Und wenn unsere HörerInnen auch Ideen haben für Plaketten, die wir vergeben sollen, dann könnt ihr uns natürlich schreiben.
Oder einfach dazukommen.
Müsste man jetzt nicht dazu sagen, wohin man schreiben kann?
Bei Instagram. Oder auch per Mail zum Beispiel. Wir haben eine wunderbare Mail, die findet man auf unserer Webseite. www.hinterhofsänger.de.
Klasse.
Ja, da hat die Felicitas eine Vorlage reingemacht, ähnlich wie Philipp Tietz.
Oh,
der
oder du jetzt.
Ja. Ja. Ich bin mehr so der stille Spielmacher, wie Kai Schusano. Der heimliche Spielmacher, der stille ist auf jeden Fall falsch. Aber Tizi mit einem Doppelpack, ich habe mich selten so sehr über einen Doppelpack bei Mainz 05 gefreut. Wirklich, da ist ganz, ganz viel abgefallen und man muss sich das, glaube ich, noch mal ein bisschen vergegenwärtigen. Zuvor 8 Spiele ohne Tor geblieben. Er hat reihenweise 100% da vergeben und das ist kein Euphemismus, sondern tatsächlich sind wir, glaube ich, bei 7 oder 8, also XG 1.0 Toren, die er nicht gemacht hat. Und das ist schon hart und hat Mainz 05 ehrlicherweise auch ein paar Pünktchen gekostet, über die wir uns zum Glück rückwirkend überhaupt nicht aufregen müssen, Stand jetzt. Und dafür uns umso mehr freuen können, dass es bei ihm jetzt gerade wieder läuft.
Absolut richtig. Und ich habe es ja immer hier schon anklingen lassen. Ich bin sehr großer Philipp Tietz-Fan. Philipp Tietz-Ultra bin ich. Und hat auch beim lieben Kollegen Marius Rinkel, der nämlich Field-Reporter war, am Samstag auch erzählt, dass ihn das doch ganz schön auch beschäftigt hat, diese Torlos-Serie. Und hat er natürlich vorher nicht so nach außen getragen, jetzt hat er das zugegeben. Ja, merkt man schon. Ich habe noch diese Szene gegen Stuttgart in Erinnerung. Freies Tor, er dreht sich da echt wie so ein Bagger. Ne?
Auch der Kopfball in der Kopfball. Ersten Halbzeit. Also
wir können jetzt einige Szenen aufzählen. Es war so ein bisschen, er hat sich trotzdem immer für die Mannschaft aufgerissen. Alle sagen, ey, das ist ein geiler Teamplayer, wirklich ein Mannschaftsspieler. Aber du musst halt am Ende Tore machen als Stürmer. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er jetzt mit den 2 Dingern auch der Matchwinner ist. Und beide Tore, ne, da wo ein Stürmer stehen muss.
Keine einfachen Tore.
Ja.
Clever angestellt, ja. Richtig gestanden. Mainz 05 sehr gefährlich nach Flanken. Nicht wegen Philipp Tietz, die waren auch schon vorher stark nach Flanken. Schön, dass das jetzt auch noch zu harmonieren scheint. Ja. Also das ist, und ich glaube, in dem Kontext müssen wir den bei dir Gelbverwandten auch mal erwähnen. Philipp Mvene, klasse Vorarbeit, ja, die er da liefert.
Beide sogar, ne?
Genau. Beide. Ja. Und das macht dann auch Laune zu sehen, dass es bei ihm gerade läuft, wo auf der anderen Seite jemand langsam in den Genesungsprozess ja wieder einzusteigen scheint, obwohl da zwischenzeitlich es danach klang, als ob er sich wieder verletzt hätte. Wir reden über Anthony Cassie. Also im Moment vermisst man ihn nicht. Man muss sich aber mal vorstellen, wie stark diese Truppe wäre, wenn er jetzt auch noch dazukommt. Und er kommt ja zum Glück zurück, hat ja seinen Vertrag verlängert. Also darauf kann man sich auf jeden Fall schon mal spätestens zur nächsten Saison freuen, wie der dann aufblühen wird.
Wobei, man vermisst ihn nicht. Also Silvan Liedmann ist auch zur Pause runtergegangen. Niki Veratschnik kam für ihn. Wäre schon gut, noch eine Option da zu haben, weil Casey Boos ist sie leider nicht gewesen. Ist jetzt auch noch verletzt, ne? Glaube ich, auch Saison aus. Hätte auch eh keine Rolle gespielt, muss man auch sagen. Aber es wäre schon gut, da noch eine Option zu haben.
Und ja, natürlich. Also von der Qualität her, das ist klar. Was ich aber meine, ist von den Ergebnissen jetzt gerade.
Ja, stimmt.
Von der Qualität, wie sie gerade auf dem Platz ist, ist ja jetzt kein Monstereinbruch. Dass ein Cassie, der mit zu den technisch besten Spielern, die wir haben, zählt, dass der nochmal ein Quäntchen mehr Qualität mit reinbringt, nochmal eine andere Abschlussstärke, nochmal eine andere Flankenqualität. Das ist klar, das meine ich damit nicht, sondern dass die Leute, die hinten dran stehen, momentan einen sehr guten Job machen und dass ein Philipp Mvene auf einmal auch aufblüht und besser unter Urs Fischer zu funktionieren scheint, weil auch er hatte in dieser Saison Phasen, in denen er nicht so gut funktioniert hat. Und naja gut, jetzt wo Philipp Thies auf jeden Fall mal die schwarze Magie ausgepackt hat und von seiner Tochter einen Spickzettel geschrieben bekommen hat, der Ameisen und Sonnen enthalten hat, das war bestimmt irgendwie Chiffre. Irgendwie sowas war das.
Ich glaube auch, es war eine versteckte Botschaft. Und es war
sie
ja
hat ihm ja auch gesagt, es ist doch gar nicht so schwer, Tore genau zu schießen.
Genau.
Und ich bin so, das sagst du deinem Vater, der hier ankam, der Messias war, weil alle gesagt haben, oh mein Gott, das ist der Wintertransfer, der im Winter wiederkommt mit guter Laune, der Bock hat auf Mainz 05, der hier den Karren aus dem Dreck zieht. Macht das auch für 3 Spiele. Und nichts. Und ich fand es auch tatsächlich, Geis hatte ja immer mal so ein bisschen das Wort Ajorg auch so durch die Kurve. Das wurde ihm ja nie gerecht. Also dafür war er einfach viel zu präsent auch auf dem Platz und schon abseits davon, dass er nicht getroffen hat, war er einfach für die Mannschaft auch extrem wichtig. Und es sind die Auferstehungswochen bei Mainz 05. Am Ostersamstag kommt Philipp Thies zurück. Wunderbar.
Kinder sind so unhinged. Ich glaube inzwischen auch, dass diese kleine Wohnung, die Philipp Thies gesucht hat, einfach für seine kleine Tochter gewesen ist, damit sie ihn nicht zwangs
anerbt. Malzimmer, Malwohnung, Atelier.
1.000 Euro Miete ist mir egal, Hauptsache du hältst die Fresse.
Und es gibt ja noch was Besonderes, und zwar hat Philipp Thies die beiden Tore am Jahrestag oder ich glaube am Hochzeitstag oder Jahrestag, ich weiß es gerade nicht genau, mit seiner Frau geschossen, hat sie ihr gewidmet. Mein Gott, ist das ein guter Typ.
Das ist wunderschön.
Ja, das fand ich wirklich auch eine sehr schöne Geste.
Ich finde, optisch ist er inzwischen auch endgültig zum Hyroxer geworden. Also da mit dem Cut in der Augenbraue, dem Fukuhila, mit dem Schnorris dazu. Also jetzt ist bei ihm endgültig Endstufe. Wenn er jetzt noch die schnelle Brille anzieht und die Pulsuhr während dem Spiel anhat und zwischendurch checkt, wie es aussieht, das Nasenpflaster noch dabei.
Ich würde sagen, die Blondierung und das Nasenpflaster sind das Tüpfelchen auf dem I. Also damit ist er ein Hybrid-Rockstar. Und kann so viel laufen, wie er will.
Ich finde das herrlich angenehm, dass er mal vom Style her nicht so ein stromlinienförmiger Profi ist. Jeder soll bitte sich so stylen, wie er sich wohlfühlt. Aber ich finde den als kleinen Paradiesvogel finde ich irgendwie auch geil.
Er hat was von Marius Rinkel, ne?
Was?
Ja, so diesen Paradiesvogel-Stil.
Naja, Paradiesvogel. Also. Die flotten Jacken von Marius habe ich jetzt am Titel noch nicht gesehen. Da 1-0 für Marius noch.
Ja, da kannst in du mal nach vorne sehen. Ja.
Wenn wir über Bundesliga-Tore reden, dann wird es schwer für den Kollegen Rinkel.
Aber da ist der Rinkel nicht weit weg, so noch hat er Chancen.
Nee, es gibt ja dieses legendäre Foto, wie er mal da gegen, Maxi Philipp mal Kopfball gewonnen hat mit seiner Mannschaft da.
Ich glaube, da hat ihm aber auch jemand einen Räuberleiter gemacht.
Ich glaube, da war er noch jung, da kam er noch so von alleine hoch.
Ja, aber es sind wunderschöne Zeiten, vor allen Dingen aber auch wieder bei diesen Toren ein Einwurf im Spiel gewesen. Also Mainz 05 und die Standards, das setzt sich konsequent fort und du merkst, diese einfachen Mittel funktionieren und sie greifen und sie verleihen dieser Mannschaft in Gänze Selbstbewusstsein. Vielleicht scheitert der eine oder andere dann noch wann an sich selbst, so wie Philipp Thies, aber im Großen und Ganzen tut es der Mannschaft gut.
Ich finde, nochmal ganz kurz auf Philipp Thies, sorry, dass ich jetzt diese Standardgeschichte gerade so ein bisschen abwürge, ich finde es immer wichtig bei einem Stürmer, dass er sich die Chancen erarbeitet. Solange er die hat, irgendwann geht er rein. Also irgendwann machst du die Tore. Und das hast du bei Philipp Thies halt schon gesehen. Klar, dass du halt so viele, so große Chancen auslässt, ist dann wirklich bitter, aber hat ja auch selbst damit zu kämpfen. Aber solange du dir die erarbeitest, machst du nicht alles falsch.
Ich finde vor allen Dingen dann schön, wenn du hinterher auf Instagram liest, dass Nelly diesen Erfolg für seinen eigentlichen Konkurrenten in den Kommentaren abfeiert. Und dann siehst du die Führungsspielerqualitäten. Und ich glaube, Tizi ist auch intelligent genug zu wissen, das ist ein Jugendspieler, das wollen die bei Mainz 05 eigentlich. Und dann darauf antwortet, und jetzt bist du dran, mit einem Herzchen.
Oh Gott.
Und das ist genau der Vibe, den ich halt eigentlich will. Weißt du, das ist diese Zusammenarbeit, die ich mir vorstelle und von der ich auch hoffe, dass Nelly von ihr profitieren kann. Weil ich muss ehrlicherweise auch sagen, die letzte Auswechslung von Nelson Viper, die hat mir nicht sonderlich gefallen. Also er ist gefrustet gewesen, er ist vom Platz gegangen, er hat da nochmal gegen den Pfosten getreten, war sauer. Das ist erstmal okay. Mhm. Aber ich fand es ja auch ein Stück weit ungerechtfertigt, seine Auswechslung. Und da steckte für mich schon das Potenzial drin, wo du einen jungen Spieler auch brechen kannst. Ne? Und ich finde, wenn ich dann diese Reaktion sehe, merkst du, dass in dieser Mannschaft ein intaktes Sozialgefüge ist, dass das vielleicht mitbekommt und den Jungen auch auffängt und sagt, okay, wir arbeiten jetzt mit dir daran. Mach dir keinen Stress, wird schon irgendwie. Und das ist ein guter Vibe, der dabei rumkommt. Und du hast dann aber auch das Gefühl, wenn Nelly so mitfeiert, er hat mit ihm auch an seiner Flaute gearbeitet. Und das ist etwas, was ich dann noch geiler finde, weil so arbeitet sich Nelson Viper zu 100% auch aus seinem eigenen Tief wieder raus.
Da kommen wir ja eigentlich auch wieder in Richtung dieses Punktes, was uns letzte Saison so stark gemacht hat, dass wir einfach in vielen Mannschaftsteilen Spieler hatten, die Verantwortung übernommen haben und die aber auch mit Leistung überzeugt haben. Und das hatten wir im Spiel gegen Hoffenheim jetzt auch. Also Philipp Tietz ist einfach vorangegangen, hat die 2 Tore gemacht. Ich fand es auch richtig cool, auch gerade wie Philipp Mene gespielt hat, dass der Kapitän war, als Widmer ausgewechselt wurde. Fand ich mega.
Das ist glaube ich, fast ein bisschen untergegangen. Mir ist das erste Mal aufgefallen, dass Philipp Mene Kapitän gewesen ist. Ist das schon mal der Fall gewesen?
Also jetzt...
Herr Enzyklopädie.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich einen Ruf zu verlieren. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ausschließen würde ich es nie, dann gibt es irgendeine hektische Schlussphase, hatte das Ding 2 Minuten umarmt. Aber jetzt, dass Philipp Mene mal ins Spiel gegangen wäre oder relativ früh Kapitän war... So,
oder einfach länger.
Kann ich mich jetzt zumindest nicht...
also das war in der Halbzeit.
Weil aber auch dann oft Robin Zentner so ein Kandidat ist. Ne?
Der ja. Auch, was natürlich bei der momentanen Regelauslegung weniger Sinn macht. Ich wundere mich auch bei Hoffenheim, weil dann muss der Torwart über den Platz rennen, um mit dem Schiedsrichter reden zu können.
Und Olli Baumann hat trotzdem gelb gesehen als Kapitän.
Ja, aber vor allen Dingen, es wirkte so, du bist von da hinten hier hingelaufen, um mir das zu sagen, gelb. Das ist halt irgendwie unklug. Deswegen bietet es sich eigentlich nicht mehr an, dass Torhüter die Binde bekommen. Aber dass Philipp Mwene sie dann überreicht bekommt, spricht für sein Standing, das er sich erarbeitet hat.
Ja, und ist ja auch in der zweiten Etappe bei Mainz 05 mit dem kleinen Umweg PSV Eindhoven. Ja, Philipp Mwene ist so jemand, den so richtig wegdenken kann ich mir den auch nicht mehr. Das ist so ein richtiges, es gibt immer so diese Stammgesichter, so ein Bello, so ein Zentner, auch wenn er jetzt verletzt ist. Ja, und jetzt hast du halt irgendwie mit Philipp Mwene, finde ich auch so jemand, den kannst du dir nicht mehr wegdenken.
Philipp Mwene ist für mich die Ameise auf dem Bild von, auf der Kinderzeichnung von Philipp Tietz' Tochter. Der fleißige Arbeiter, der kleine fleißige Arbeiter.
Rorschacht, ne? Budde.
Rorschacht.
Ist das Rorschacht? Das heißt das so, ja, ne?
Das ist das mit den Tintenflecken.
Ja, meine ich doch.
Ja, also das war
ja mehr... Freud wäre das jetzt eher, oder?
Das war so Stickerkunst. Ich weiß nicht, was das psychologisch bedeutet, aber er ist so der fleißige Arbeiter, darauf wollte ich hinaus, den man auch nicht häufig sieht, kein Lautsprecher ist, der trotzdem ein gerader Kerl ist, der schon länger, trotz des kleinen Umwegs bei Mainz 05 ist, der die Bundesliga kennt, der sich vorstellen kann, hier seine Karriere auch zu beenden, der Nationalspieler ist, der in Österreich wirklich angesehen ist, das ist ja jetzt nicht irgendwer, nur weil er das nicht so offensiv auslebt. Und das finde ich ja eigentlich erfrischend. Und eigentlich reden wir manchmal zu wenig über Spieler wie Philipp Mwene. Und er hat auch schon seine legendären Momente mit Mainz 05 gehabt. Allen voran natürlich letzte Saison gegen Bochum das Ding und dann ab erst in den Winkel und dann in den Kreissaal, um in der Geometrie zu bleiben.
Absolut. Und um bei deinem Bild zu bleiben, ich werde nicht müde zu betonen, dass Kai Schussano überragend ist, auch wenn der häufiger genannt wird. Ne? Aber ich erinnere mich an eine Szene in Hoffenheim der zweiten Halbzeit. Er gewinnt vorm eigenen Strafraum einen Ball, der ganze Block dreht durch, jubelt, schleppt das Ding über das halbe Feld und zieht einen Foul. Und du hast wirklich gedacht, krass, was hier im Block gerade los war. Es wurde echt wie so ein richtig gefährlicher Torschuss so bejubelt oder wie so ein Tor. Dass das auch so anerkannt wird, was der leistet und dass das auch so offensichtlich ist. Ich erinnere mich auch an diesen, ich glaube, es war die Vorlage zum 2-1 gegen Frankfurt, diesen Einwurf,
ja.
Wie er den mitnimmt. Oh, um Gottes Willen. Ich habe echt Angst, dass wir den verlieren.
Ich habe das Gefühl, dass unter Urs Fischer, das ist jetzt aber ein tiefes Bild, Platz für die leiseren Töne ist und dass Spieler, die sonst eher so zweite, dritte Reihe in der Wahrnehmung der Fans sind, dass die weiter nach vorne steppen, dass Urs Fischer das schafft, die seriös nach vorne zu holen, sie wichtiger zu machen im Spiel oder ihnen das Spotlight zu geben, das ihnen zusteht oder dass sie sich den Raum nehmen, um im Fußball zu bleiben, der ihnen zusteht. Und das finde ich spannend zu sehen. Hoffe, dass mehr davon noch kommt. Und auch so ein Kaspar Podolski kann natürlich von sowas brutal profitieren.
Ich habe mal eine Frage zu Kaspar Podolski. Hat den jemals jemand reden hören?
Da müssten wir jetzt unsere polnischen Freunde sagen, fragen.
Da müssten wir das Auswärtsstudio in Essen anzapfen.
Ja, wirklich. Würde mich mal interessieren, Also erstens denke ich immer, es ist komisch, dass ich so einem Typen zujubel, von dem ich nicht mehr weiß, wie seine Stimme klingt. Irgendwie das interessiert mich. Zweitens, weil er ja, also er ist ja nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern ist ja wirklich als Jugendspieler aus Polen nach Deutschland gekommen, glaube ich. Ob er überhaupt Deutsch spricht, so, das würde mich mal interessieren. Ich würde mal gern mehr über den erfahren, weil der so ein prägendes Gesicht dieser Saison ist. Und ich verstehe natürlich, dass man so einen jungen Spieler, der auch so kometenhaft hochkommt, auch ein bisschen schützt. Also gar kein Vorwurf. Aber ich würde echt mal gerne mehr über den erfahren.
Ich erinnere mich, wie ich das allererste Mal von einem überragenden Jugendspieler die Stimme gehört habe. Und zwar von Mario Götze. Und mir dachte, huch, die ist aber
ja,
tief.
Das weiß ich auch noch, ja.
Und jetzt kann ich mir vor, hast so Kaspar Potulski gedacht. Herr Potulski. Also ich weiß nicht, das ist so ungefähr, wie wenn du uns Podcaster auf einmal siehst und du denkst, boah, sind die Hessen.
Wird's auch geil, wenn er auch einfach so einen bayerischen Dialekt hätte oder sowas. Was überhaupt nicht passt. Oder so ein Nord, das Teufelbrise oder so, dass er so redet. Wie du überhaupt nicht denkst, dass er redet.
Was hat eine Fistelstimme und Scheiß auf ihr gelabert? Kaspar Potulski, habe die Ehre.
Das ist so geil.
Fand ich Weltklasse.
Aber es ist wirklich, ich bin da bei dir, weil genau diese Spieler im Moment, es kann natürlich auch einfach sein, dass der Fußball, den wir spielen, ist ja kein offensives Spektakel. Aber es sind halt eben genau diese Puzzlestücke, die ineinander greifen müssen, damit das funktioniert. Und dann guckst du dir halt eben auch genau an, wie solche Spieler spielen. Und was Sano gegen Hoffenheim abgerissen hat.
Wieder mal.
Das war unfassbar. Also du konntest ja wirklich die Uhr danach stellen, wenn die im Mittelfeld den Ball hatten. Es dauerte keine 2 Sekunden und Sano war den an den Hacken. Und in, sag ich mal, gefühlt 90% der Fälle war der Ball für die dann weg.
Also wir sind jetzt gerade schon so auf dem Weg zur Defensive. Ich würde gerne noch einen Einwurf bringen für die Offensive. Mainz trifft zum dritten Mal in Folge in der Anfangsviertelstunde.
Mhm.
Also man ist von Anfang an drin im Spiel und beißt sich rein. Und diesmal war es ja sogar die erste Chance, die man hatte. Also die Effizienz stimmt auf einmal. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, die stark ist bei Standards, eine absolute Waffe und die dann ihre Umschaltstärke ausspielen kann. Und man muss dazu sagen, die bessere Halbzeit war ja tatsächlich eigentlich die zweite. Und bisher ist es eher so gewesen, dass die erste Halbzeit die gute Halbzeit gewesen ist. Man hat abgebaut zur zweiten Halbzeit. Und diesmal hat man sehr gut gestartet, eine schwache restliche Halbzeit gehabt. Hoffenheim war auch wirklich am Drücker. Ich fand den Ausgleich übrigens verdient zu diesem Zeitpunkt. Aber dann zweite Halbzeit, was Mainz 05 da nochmal auf den Platz gebracht hat, das hat Spaß gemacht. Und damit würde ich gerne einmal auf das Gegentor eingehen, wenn es für euch okay ist.
Darf ich eine Sache dazu sagen?
Bitte.
Ich erinnere mich, ich glaube nach dem HSV-Spiel saßen wir hier und haben gesagt, oh, die waren so merkwürdig abwartend. Und wir haben noch so ein bisschen der Tuchel Anfangsviertelstunde hinterher getrauert, wo es immer hieß, da knallt's richtig. Und
wo Urs Fischer auch gesagt hat, also es war eigentlich der andere Plan.
Genau. Und jetzt auf einmal, ne, sieht man, glaube ich, auf einmal ist Mainz 05 der heiße Scheiß in der Anfangsphase. Also, weil wir damals so darüber nachgedacht haben, fällt mir gerade ein. Jetzt haben wir da doch, glaube ich, ein eindeutigeres Bild.
Und es ist ja auch wichtig, weil ich fand schon, dass in der ersten Halbzeit, du hast schon gesagt, Hoffenheim war wirklich am Drücker. Es war auch extrem wild. Und es sind gerade im Moment oft diese Phasen, die wir dann torlos überstehen, was jetzt gegen Hoffenheim nicht geklappt hat. Tausendstes Gegentor in der Bundesliga-Geschichte von Mainz 05. Aber egal, wir haben ja trotzdem gewonnen.
Wenigstens ein schönes, oder?
Ja.
Und zum Glück mit 3 Punkten.
Ja, und
nee, aber ich denke mir trotzdem, es ist halt, es ist in Ordnung, so eine Phase auszuhalten, weil es ist klar, wenn du die Anfangsviertelstunde für dich entscheiden kannst mit einem Tor und dann kommt der Gegner, der muss sich wirklich da aufbäumen und gegenstemmen und daraus was Zählbares machen, weil sonst läuft auch der Gegner Gefahr, dass es nicht mehr funktionieren kann. Und das fand ich schon, das ist eigentlich, das stellt ja gerade den Gegner vor eine immense Aufgabe.
Ehrlicherweise, wir bekommen ja schon noch recht regelmäßig, sage ich mal, Gegentore. Unsere Torbilanz ist aber trotzdem extrem gut und ich glaube auch die 9. Beste in der Bundesliga. Zufall von oben. Aber trotzdem merkst du, an der einen oder anderen Stelle gibt es defensive Schwächen. Also Fisnik, Aslani macht das richtig stark. Sano kommt zu spät, Da Costa bleibt zu tief. Das hat in dem Kontext nicht ganz so gepasst. Aber man hätte auf dem Schirm haben müssen, dass Hoffenheim die beste Weitschussmannschaft der Liga ist. Mit 9 Weitschusstoren sind sie da einfach spitze. Es war ein Traumtor, ehrlicherweise. Aber ich muss auch sagen, es gab 2 Spieler, die in diesem Spiel wackelig waren, die es sonst nicht sind. Und das waren Stefan Posch, der zurück an alte Wirkungsstätte gekommen ist, und Daniel Batz. beide sonst mega souverän und ich habe mich gefragt, ob sich das ein Stück bedingt hat bei den beiden. Batzi zwei, drei Situationen rauslaufen, daneben springen, daneben greifen, abklatschen lassen, was du bei ihm in letzter Zeit gar nicht gesehen hast. Und das kann manchmal dadurch entstehen, wenn der zentrale Innenverteidiger vor dir genauso fickerig ist und du auf einmal nicht mehr diese sich gegenseitig bedingende Sicherheit hast.
Ich war gerade noch beim Wort fickerig, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich,
du bringst doch hier die Schärfe rein.
Ja, ich dachte sofort wieder an das, was du vorhin über Christian Ilzer erzählt hast und dass wir das.
Deswegen sage ich ja, du bringst jetzt die Schärfe
ich,
wieder
jetzt,
rein.
Ja, jetzt habe ich die Schärfe reingebracht, genau. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich bin ja selbst Altherrentorwart beim FC Willi Wacker und habe keine Ahnung. Also ich habe mich gefragt, wie ist das? Werde ich irgendwie, also tue ich mir schwerer damit, Bälle festzuhalten, wenn der Verteidiger vor mir unsouverän ist? Ich meine, dass es mich irgendwie ansteckt, wenn er, also unsouverän, aber wenn er irgendwie Fehler macht, ist klar, aber...
Das Thema war diesmal ja weniger Strafraum.
Rauslaufen
oder Strafraumbeherrschung so? War ja diesmal weniger das Thema.
Ja.
Also kein Flankenabfangen oder was ähnliches. Das war nicht der Punkt.
Ja.
Sondern Situationen wie, oh, der Ball ist weit vor dem Stürmer, ich muss rauslaufen. Mhm. Wie ist die Distanz von seinem dem zugeordneten Innenverteidiger, kann der da noch eingreifen oder nicht? Eigentlich hat er den sicher. Fuck, den hat er nicht sicher. Ich muss doch raus. Scheiße, ich bin zu spät. Das sind das sind Millisekunden und dann wirst du etwas unsicher. Oh, der hat heute nicht so die Sicherheit. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen mehr bringen und auf einmal bist du aus deinem Flow ein bisschen raus und gehst ein bisschen zu hart ran. Ich glaube tatsächlich, dass Batzi diesen Weitschuss, so geil dieses Tor gewesen ist, den hat er auch schon gehalten. Ich sage nicht, dass der haltbar ist, sondern ich sage nur, er hat solche Bälle auch schon gehalten. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, Batz mit einer schlechten Leistung. Nur, du hast gemerkt, oh, da ist eine Unsicherheit, die ist beim Torwart und beim zentralen Innenverteidiger. Aus so einer Unsicherheit ist ja das Tor von Fisnek Aslani eben entstanden, weil Posch das Ding quergeschlagen hat. Ein Pass, den er, glaube ich, im klaren Kopf niemals spielen würde vor dem 16er. Genau in diese gefährliche Zone rein. Vor allen Dingen, weil er vorher noch einen Pass die Linie runter angezeigt bekommt, das überhaupt nicht verarbeiten kann in irgendeiner Art und Weise. Und ab dem Moment musst du vielleicht die Ruhe besitzen, zu sagen, okay, der hat heute nicht so seinen Tag, ich kann das auffangen, ich weiß das. Manchmal hast du das, manchmal hast du es vielleicht nicht so. Wir reden ja hier von einem Niveau, wo du genau merkst, okay, da fehlt ein kleines Müh bei dem, da fehlen 2% bei dem. Und wenn du dann selbst nicht 100, sondern vielleicht nur 89% gehen kannst, dann entsteht da eine Lücke. Und diese Wackler, die hast du einfach gesehen.
Ja, ich habe mich noch gefragt bei Posch, ob das vielleicht auch einfach viel Belastung ist, die da zum Tragen kommt. Also war ja jetzt auch mit Österreich unterwegs. Und wenn man dann auch mal überlegt, der kam im Winter, der hat sofort funktioniert, der hat alle Spiele gemacht, auch international. Dann kommst du zurück nach Hoffenheim. Das kann vielleicht psychologisch auch nochmal Auswirkungen haben. Aber deswegen war das so ein bisschen...
Ich wollte dich nicht auslachen. Ich denke mir nur, Leute,
du hast dich an dein Trauma zurückerinnert.
Nein, Leute, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich wollte dich gar nicht auslachen für die These, sondern eher so dieses, weißt du, Leute kommen nach Dortmund zurück, so vor die gelbe Wand oder so. Und dann kommst du nach Hoffenheim, wo du kennst halt irgendwie den Zeugwart oder so.
Deswegen habe ich das Argument auch nicht so richtig gelten lassen. Aber es war schon zu erkennen, dass es nicht der Stefan Posch ist, den wir sonst sehen. Und das war schon ungewöhnlich.
Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht mit dem Thema Belastung auch, vor allem Länderspiele. Ich weiß jetzt nicht, ob er da komplett durchgespielt hat, aber klar, du hast halt wieder nicht frei, du bist halt wieder unterwegs, du bist halt wieder am Trainieren und so. Es ist, glaube ich, auch für den Kopf viel einfach. Und wenn es so war, dann hoffen wir, dass er jetzt eine Woche gut regenerieren kann.
Und trotzdem läuft es ja rund bei der Mannschaft. Es ist ja jetzt nicht so, als ob dadurch die Mannschaft generell verunsichert gewesen wäre. Was ich auch bemerkenswert finde, wenn auf einmal zwei deiner Säulen der vergangenen Wochen und Monate etwas anfangen zu wackeln, wie ruhig die restliche Mannschaft geblieben ist. Das finde ich auf jeden Fall noch erwähnenswert. Und dass es auch so viel Raum gibt, dass man dann einen Sota Kawasaki einwechselt, wo du weißt, der hat so seine defensiven Schwächen, ja, er hat seinen Vertrag verlängert. Ich bin froh, dass er jetzt Mainzer bleibt. Aber du weißt, das ist ein Perspektivspieler. Und es wäre auch fast das 2-2 gefallen, weil er quasi analog zum ersten Gegentor, wie Kai Schusano, nicht in diesen Zweikampf reingeht an der 16er-Kante. Und Wout Bücher, bei dem ich die ganze Zeit an Müsli denken muss, das Ding noch an den Innenpfosten setzt.
Er heißt aber, so wie ich es gehört habe, Bücher. Und da denke ich dann weniger an Müsli, sondern an Fleisch zwischen zwei Brötchenhälften.
Ich habe immer an Bürcher gedacht, deswegen, du hast mich ja vorhin erst aufgeklärt, dass er Holländer ist.
Ja.
Deswegen, also für mich Bürcher war die ganze Zeit das Müsli.
Das Bichermüsli.
Genau.
Burgermüsli.
Burgermüsli.
Ja, auch gut.
Klingt nach so einer fleischlosen Variante.
Mein Müsli besteht aus Hackfleisch.
Morgens mache ich mir schon die Rinderfiletstreifen ins Müsli. Aber da Sota auch wieder zu spät und wir erinnern uns dran, als Urs Fischer ihn damals eingesetzt hat, in der Conference League eingewechselt, er trifft, er verschuldet ein Tor, verschuldet fast noch ein Tor und wird dann wieder ausgewechselt.
Ja, stimmt natürlich, hast du schon recht, aber ich finde, man muss bei ihm auch fairerweise dazu sagen, er kam direkt aus der J-League, ja, war auch erstmal ein Experiment mit der Laie. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass dann jeder so einschlägt wie ein Kai Schussano, der dann direkt diesen Übergang J-League-Bundesliga so hinbekommt.
Der hat ja auch noch einen Moment gebraucht, damals gegen Wiesbaden im DFB-Pokal, wo alle sich dachten, wow, hat der drei Lungen, leck mich am Arsch. Aber dann hat er ja auch tatsächlich noch eine Phase gebraucht, weil die Geschwindigkeit einfach eine andere ist. Und jetzt spielt er ja auf einem ganz anderen Niveau, ehrlicherweise, als zu dem Zeitpunkt, als er zu uns gekommen ist. Und Sota Kawasaki wird sich, glaube ich, sehr gut dahin entwickeln. Die Frage ist halt so ein bisschen, wo wird er langfristig gesehen? Und wir hatten das Thema schon, Sano, Abgang etc. pp. Und manchmal erinnert er einen halt von der Physis her, wie er reingeht, wie er rangeht. Er hat zwar die Defensivprobleme und bringt dafür mehr Offensivqualitäten mit als Sano, aber ist ja die Frage, ob man ihn da vielleicht auch schon so ein bisschen als Ersatz sieht.
Hat ja auch dann in Posen Außenverteidiger gespielt, kam ja dann für Silvan Widmer rein. Was ja auch zeigt, dass Urs Fischer ihn schon in einer defensiven Position sich durchaus vorstellen kann.
Vielleicht dann einfach noch die Stärke zusätzlich mitbringt, auch offensiv noch mehr Akzente setzen zu können als Sano stand jetzt. Aber vielleicht überrascht er uns ja und er bleibt einfach. Jemand, der zurückkommt, ist Nadim Amiri. Vermutlich noch nicht am Donnerstag gegen Straßburg, aber in näherer Zukunft. Und da stellt sich ja jetzt auch so langsam die Frage, okay, Paul Nebel hat jetzt gegen Hoffenheim auf die Art und Weise nicht brilliert, sondern wieder als ehrlicher Arbeiter und hat sich diesmal nicht nach vorne gedrängt. Musste er auch fairerweise nicht. Aber kann Nadim Amiri einfach wieder so zurückkommen und sagen, Dips, das ist mein Stammplatz. Für mich gerade nein. Dafür ist Paul Nebel momentan zu stark.
Also ich habe vorhin gesagt, never change a winning team und dann bleibe ich da auch bei. Vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, dass Nadim Amiri jetzt nicht gleich 90 Minuten und das alle drei Tage abreißen kann nach dieser Geschichte. Also dass er eh erstmal so ein bisschen zu einer Joker-Rolle verdammt ist, dass man das ein bisschen besser managen kann.
Ich finde auch gerade jetzt in diesen zwei Wochen mit Doppelbelastung ist es eigentlich eine sehr gute Nachricht, dass er vielleicht wieder ein paar Einsatzminuten bekommen kann. Weil wenn ich mir überlege, wir spielen jetzt am Donnerstag gegen Straßburg zu Hause, dann spielen wir Sonntagabend gegen Freiburg, auch ein enges Duell. Da weiß ich, also vielleicht haben wir auch irgendeine Serie gegen Freiburg, die ich nicht kenne, wo es dann am Ende ganz klar war, dass es so oder so ausgeht. Aber dann kommt das Rückspiel in Straßburg und ich glaube schon, dass das auch Spiele sind, wo es nicht verkehrt ist, wenn du variabel bist und wenn du vielleicht mit Amiri einfach eine Möglichkeit hast, jemanden nochmal zu bringen, der im Zweifelsfall einen direkten Freistoß reinmacht. Und deswegen sehe ich das, also ich sehe das noch nicht als Problem, sondern eher als mögliche Lösung. Ein Problem wird es halt, wenn wir keine Doppelbelastung mehr haben und wenn wir dann doch vielleicht noch dringend Punkte brauchen und du sagst, okay, du musst darauf angewiesen sein, dass er aus der Verletzung kommt und sofort funktioniert.
Ich glaube, es ist gar kein Problem. Es ist absoluter Luxus und
Luxusproblem.
Urs Fischer hat ja auch schon gesagt, das ist ja das, was eigentlich jeder Bundesliga-Trainer will. Ich sehe das ähnlich wie du. Dann nochmal am Ende reinkommen, einen Standard reinmachen, wie auch immer. Vielleicht in einen kreativen Lösungsansatz vorne drin noch bringen. Vielleicht dann auch in der Conference League, wo du einen Bäcker eben nicht hast, wo du dieses kreative Element dann doch nochmal anders brauchst. Deswegen, ja, sehe ich so. Und dann lass uns auch direkt auf den Donnerstag gucken gegen Straßburg. Das wird spannend. Ob da sagt, ja, also Mainz 05 hat eine 39,3%ige Chance zu gewinnen, Straßburg eine 34,2%ige Chance. Also die sehen Mainz 05 aufgrund der Heimspiele, nehme ich mal an, in der Conference League momentan im Vorteil, was das Hinspiel angeht. Aber man muss auch sagen, Straßburg ist extrem stark, hat einen Lauf, hat jetzt gerade 3-1 gegen Nizza gewonnen, hat seit Anfang Februar nicht mehr verloren. Die sind ungeschlagen seit 10 Pflichtspielen. 5 Siege, 5 Unentschieden. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wettbewerbsübergreifend bei Mainz 05 sind es 8. Also da treffen zwei sehr formstarke Teams aufeinander. Und das, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass wir bisher in die Hinspiele auswärts abwartend reingestartet sind, uns das angeguckt haben, um dann zu Hause den Gegner in die Schranken zu weisen. Und diesen Vorteil hast du diesmal nicht. Diesmal ist es wie beim Elfmeterschießen, wenn du als zweites schießt. Das heißt, du hast den Druck eigentlich und du musst in dieses Spiel mit Rückenwind mutig reingehen. Und ich bin gespannt, wie sie das angehen werden und ob sich die Tendenz Anfangsviertelstunde Mainz 05 trifft, dann fortsetzen lässt.
Mainz 05 trifft e.V. Ich finde es aus Fansicht total beschissen. Ich gehe am Donnerstagabend da um 23 Uhr, wenn auch dieses Spiel da vorbei ist, aus der Arena und denke mir, ja, mal gucken. Was halt auswärts immer übertüncht wird von diesem geil, wir reisen irgendwo hin, geil, wir sind den ganzen Tag irgendwo, geil, nächste Woche dann zu Hause, machen wir so rund. Und jetzt gehst du da zu Hause raus mit so einem 1-1 und denkst, pff, ja, wird ein Brett nächste Woche. Also ich finde es irgendwie unbefriedigend.
Wir können aber auch sagen, die Spiele zu Hause, das waren magische Nächte.
Ist super geil.
Von Trondheim über Samsunspor, einfach geil.
Florenz, Nachspielzeit, Winner Hollerbach. Ja. Ne? Also,
Hollerbacke.
Okay, das Spiel gegen Trzinski und Mostar, kann ich mich ja nichts, also habe ich jetzt echt die Hälfte vergessen, glaube ich.
Aber auch Olmütz,
ja,
von der Stimmung her, mit der Gutenberg-Choreo, super geil.
Was auch danach in diesem Biergarten los war, da muss ich auch mal sagen, wie da gefeiert wurde, boah, mega.
Deswegen, du kannst das auch als Auftakt nehmen und sagen, gut, wir knallen den jetzt 2-3 rein, überspitzt gesagt, und dann im Rückspiel, dann machen wir die gute alte Haramschwule von Urs Fischer.
Und das ist ja, glaube ich, was ich ja eigentlich, also das, ich brauche es für mein Herz. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für meine Gesundheit. Wäre es einfach nicht verkehrt. Aber das ist was wir unter Urs Fischer bei Mainz 05 noch nicht gesehen haben. Dass wir einfach so ein Spiel klar gewinnen. Deutlich. Eindeutig. Keine Fragen offen. Wäre so ein Wunsch für meine Gesundheit am Donnerstag. Dann können wir nämlich alle danach einfach feiern. Wir dürfen uns natürlich nicht in Sicherheit wiegen, das auf keinen Fall. Aber ich glaube, es wäre schon hilfreich, einfach auch für das Spiel gegen Freiburg und einfach zu sagen, so, das ist das, was wir da gerade erleben, das ist der Traum, das ist das erste Viertelfinale europäisch von Mainz 05. Das ist zu Hause. Wir wollen das als Schritt begreifen und nicht als Endstation. Und dafür musst du am Donnerstag einfach vorlegen.
Ich habe da immer so die Sorge, wenn du das 3-0 gewinnst zu Hause, dass du da hinfährst und dann steht es noch 5 Minuten 1-0 für Straßburg, ja, und dann geht's los. Und dann geht's sofort. Stuttgart, Frauenspiel, Mainz-Stuttgart, Hinspiel, 4-0 geführt, 5-4 verloren. Habe ich es richtig? Ich habe da immer Schiss. Also ich finde es fast geiler zu sagen, wir gehen mit einem, lass es ein knapper 2-1-Sieg im Hinspiel sein. Oder lass es sogar ein 1-1 sein. Mhm. Auswärtstorregel und so gibt's ja nicht mehr. Wir fahren nach Straßburg und sagen, da müssen wir jetzt durch, da müssen wir scharf sein. Von der ersten Sekunde, da kannst du nicht sagen, ja, wir haben 3 Dinger im Rücken, ne? Wir müssen, ja, müssen jetzt so irgendwie wegverteidigen, sondern du bist gezwungen, was zu machen. Es ist vielleicht für so eine unerfahrene europäische Mannschaft wie Mainz 05 vielleicht
was
besser.
Aber ist das der Fall? Sind ein so Danny da Costa. Genau, ein Danny da Costa.
Ja, aber das ist auch 8 Jahre her, trotzdem, ne? Gefühlt.
Auch ein, ja, Stefan Posch. Also das sind schon Leute, die sind jetzt nicht,
stimmt,
grün hinter den Ohren.
Nein,
und ich sag dir auch ganz ehrlich,
Amiri dann auch zum Beispiel.
Ja, ein, genau, Nadim Amiri. Das sind schon alle Spieler und auch selbst ein Tietz, ganz ehrlich, das sind gestandene Profis und schlussendlich hast du Bock, jedes Spiel zu gewinnen. Und so musst du, glaube ich, auch in diese Spiele reingehen und halt nicht sagen, okay, wir schießen sie zu Hause ab und dann mauern wir uns in Straßburg ins Halbfinale, sondern du musst da reingehen und sagen, so, die schießen wir jetzt zu null in beiden Spielen weg.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, diese Europa-Erfahrung, da geht es jetzt gar nicht so, dass du auf dem Papier mal in Europa gespielt hast. Aber ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn du das Szenario Hinspiel, Rückspiel, das du einfach als Fußballprofi nur hast im Europapokal, wenn du das ein bisschen kennst, dieses Spiel auch, dass du im Kopf auch cool bleibst, wenn du 2-0 hinten liegst zu Hause nach 30 Minuten und sagst, ey, wir haben noch so viel Zeit und wir haben auch noch eine Halbzeit zu Hause und wir haben das Auswärtsspiel, ne, und so. Also da so ein bisschen diesen Rhythmus zu kennen.
Und gerade Urs Fischer, als jemand, ich weiß nicht, ob du den Take nicht sogar gebracht hattest,
ja,
der da so erfahren ist. Wenn du zur Halbzeit 2-0 zurückliegst, dann wird er sagen, Jungs, nichts ist passiert. Und er wird genau die Ansprache kennen. Und er weiß, was er zu tun hat. Und jetzt fange ich hier an, auf einmal Urs Fischer zu predigen. Das finde ich ja auch relativ witzig. Aber die Gegebenheiten sind gut. Auch wenn Nizza auf dem Papier momentan, Straßburg momentan stärker ist als Mainz 05. Und auch alle, bin kein Freund und bitte tut es nicht, Wettanbieter Straßburg momentan höher ranken als Mainz 05. Aber das ist ja eigentlich genau das, was uns ja liegt. Der vermeintliche Underdog zu sein und dann richtig einen rauszuhauen.
Ja, und deswegen sage ich auch, ist genau diese Rolle, die Info, dass Amiri gegebenenfalls in sehr naher Zukunft Spielzeit bekommt, ein ganz entscheidender Faktor auch fürs Rückspiel. Es wird für Donnerstag nicht reichen, aber egal wie es am Donnerstag ausgeht. Und wenn er nur 2 Minuten auf dem Rasen ist, wenn Nadim Amiri im Rückspiel in Straßburg, egal wie es steht, 2 Minuten auf dem Rasen steht, der wird den die Hölle heiß machen, weil der will immer noch zur WM und der will der Leader einer Mannschaft sein, die europäisch wirklich weit kommt. Und da kannst du dich bei Amiri immer drauf verlassen.
Also ich freue mich dann auf das Siegerfoto zusammen mit Philipp Tietz an der Eckfahne in Straßburg. Beide halten Bilder ihrer Kinder hoch, die irgendwie noch zusammengebastelt haben. Also das wäre mein Traumfoto.
Mal auch Bildchen. Ich glaube, das hilft nicht.
Haben die
aber
Kinder zusammengebastelt? Oder?
Also vielleicht ist auch einfach die Kunst von Philipp Tietz und Nadim Amiri sehr kindlich.
Könnte auch sein. Ne?
Könnte auch sein. Aber egal was, wir können auch, also ich möchte das jetzt eigentlich nicht machen, ich möchte jetzt eigentlich nichts basteln für die beiden, für den Schienbeinschoner.
Das wollen die beiden auch nicht übrigens, dass ich denen was bastel. Also das sieht mir wirklich schlimm
Peter,
aus.
Peter, wenn wir zwei denen was basteln, treffen die auf gar keinen Fall mehr das Tor. Das kannst du.
Nee, glaube ich auch nicht, weil es ist ganz schwer für mich auch so Größen einzuhalten und ich glaube, die Schienbeinschoner von denen sind mittlerweile so klein, dass meine Basteleien irgendwie so dreimal die Stutzen sprengen würden. Also das kriege ich nicht hin.
Ich muss dann immer sofort an diese Kindergarten-eckige Schere denken, an diese Stumpfen, die dann so Muster geschnitten haben und so, ganz furchtbar.
Ja, sowas brauche ich. Weil ich habe nicht 2 linke Hände, ich habe gar keine Hände. Also, um in diesem Bild mal zu bleiben.
Mit Wachsmalstiften über jede Grenze drüber malen.
Ja, diagonal.
Also, Peter Kroh wäre auch nicht gemacht, um Choreos,
Gott bewahre,
zu entwerfen.
Nein, wirklich gar nicht.
Ideen habe ich wie Sander mehr, aber das Umsetzen ist meistens das Problem. Ja.
Peter Kroh ist Ihr Fachmann an der Konfettikanone, ansonsten für mehr langt's nicht.
Ich bin der Mann fürs Grobe. Ich bin Dominik Kroh.
Der Dominik Kroh der Kunstszene.
Genau. Ja. So würde ich mich bezeichnen.
Finde ich gut, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag dann alle in der Mewa Arena.
In Rot.
In der Mainz Arena am Donnerstag.
Ja.
Die darf doch nicht so heißen im Europapokal.
Achso, die Mainz Arena.
Die muss Mainz Arena heißen.
Dann. Okay, und alle in Rot.
Ach, guck mal, das hätte ich fast vergessen. Das im Hinspiel auch schon alle in Rot. Ich war jetzt nur noch auf klingt jetzt doof, aber darf ich noch ganz kurz ein Mini-Fass aufmachen? Was ziehe ich denn da jetzt an? Es wird ja dann trotzdem noch kalt abends. Ziehe ich jetzt unwürdig wie so ein Familienvater mein Trikot über die Jacke irgendwie und sehe aus wie
bitte.
Wie so ein Fass Bier oder so, irgendwie, keine Ahnung, so aufgequollen damit? Oder hole ich mir noch irgendwo, ich habe keine rote Jacke halt.
Also wir haben den Vorteil, wir haben, beziehungsweise einen Vorteil, wir haben einmal den Mainzer Internationalpulli, den roten von M1.
Mhm,
kann man Dick-Ski-Unterwäsche drunter ziehen.
Ne, das geht schon. Aber ansonsten finde ich rot auch immer im Winter oder in der Übergangszeit eine schwierige Farbe.
Deswegen
weiß geht immer, aber rot ist schwierig.
Ne?
Deswegen habe ich zum einen eine rote Mütze und zum anderen eine rote Daunenjacke.
Ich brauche nur eine rote Jacke.
Ja.
Verdammt, gibt es diesen Pulli noch?
Ich dann hol dir so einen Poncho, so wie Ollmütz.
Ja,
aber zieh die bitte von
aber ich
Anfang
bin auch
an.
Der einzige Typ in so einem Poncho in einem ganzen Stadion.
Ich sehe jetzt Peter Kroh im Kuhblock stehen. Ich bin einer an dem
Ich muss mir echt noch was einfallen lassen, verdammt. Zeit
also
drängt.
Hol dir so einen roten Regenponcho, den kannst du drüber werfen zum Beispiel. Das geht ja ganz gut. Danach ist zwar alles nass, was du da drunter anhattest, ist aber auch egal, weil die Dinger halt einfach nicht atmen können.
Schickt uns einfach eure Fashion-Tipps.
Oder Peter, dein ultimativer Ausweg, rote Haare. Und damit sage ich bis bald, arrivederci und ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.